SWR 2 Tandem.
Hallo, guten Abend. Ich bin Viktoria Merkulova. Haben Sie gerade einen Lieblingspolitik-Podcast? Und wenn ja, warum sind Sie ausgerechnet bei diesem einen dran geblieben? Es ist ja nicht immer einfach, politischen Zusammenhängen zu folgen. Und Jasmin Mbarek versucht diese einfach zu erklären. Sie ist Podcasterin bei Auf einen Polit-Tee mit Jasmin Mbarek. Und im Vorgespräch waren wir schon per Du und haben uns auch entschieden, auch jetzt uns zu duzen. Und deswegen sage ich Hallo Jasmin.
Hi Viktoria.
Warum lädst du Hörerinnen und Hörer auf einen Tee ein, während du über Politik sprichst?
Ich glaube, dass die Namensfindung einfach was damit zu tun hatte, dass ich es total ruhig und melodisch fand und irgendwie dachte, dass es dazu einlädt, sich darauf einzulassen und einfach mal zuzuhören oder sich auf diese politischen Themen einzulassen.
Du trinkst also auch gerne mal Tee, wenn du zum Beispiel Zeitung liest?
Ja, aber tendenziell eher Kaffee, aber zum Abend hin eher Tee. Und ich glaube, das war auch die Intention des Podcasts, sich den zu dieser Tageszeit anzuhören.
Ah, okay. Ja, das passt ja auch zu unserem Abend jetzt. Und vielleicht hören wir mal ganz kurz rein, wie dein Podcasting klingt, beziehungsweise das, was ganz am Anfang kommt, wo du den Hörern deinen Podcast vorstellst.
Auf ein Polit-Tee, der Politik-Podcast mit Jasmin Mbarek.
Als ich dieses Geräusch gehört habe, habe ich mir vorgestellt, wie ich mit einem Kumpel und einer Tasse Tee in der Hand auf der Couch sitze und über Politik quatsche. Sprichst du denn mit deinen Freunden über Politik oder belässt du das bei deinem Job als Journalistin?
Ich glaube, dass beides passiert. Zum einen ist es ja auch oft so, dass man in dieser Politikjournalismusblase ja auch viele Freunde hat, die genau das Gleiche machen. Und das heißt, der Austausch ist da auf jeden Fall sehr rege und oft. Aber ich habe auch einen Freundeskreis, der zwar politisiert ist, aber wo das nicht dauernd das Thema ist und wo man auch mal über viele andere Dinge spricht. Und ich glaube, dass diese Trennung auch ganz angenehm ist, wenn man sich schon selber so viel reden hören muss.
Welcher Freundeskreis ist dir denn lieber?
Beides. Ich brauche absolut beides. Ich brauche einerseits dieses Politische, den Austausch, irgendwie Leute, die vielleicht mehr wissen, einen irgendwie reflektieren und andererseits halt das Persönliche, das Private sozusagen. Das trenne ich dann aber auch gerne.
Und die Leute, die mit dir dann diskutieren, diskutieren dann wirklich laut und streitet ihr euch dann auch mal über Themen?
Ich glaube, da muss man vielleicht auch an sich selbst arbeiten, aber oft sind das ja sehr homogene Kreise, in denen man sich befindet. Gerade wenn man irgendwie Politikjournalismus macht, hat man zwar seine Meinung irgendwie, aber es befindet sich oft alles im Rahmen der Mitte. Und dementsprechend gibt es keine sehr großen Auseinandersetzungen, aber so Themen wie die Geflüchteten-Thematik oder auch der Hashtag nie wieder CDU, das waren dann schon Sachen, da habe ich mit Leuten auf jeden Fall drüber gestritten.
Jasmin, wie bist du denn auf die Idee gekommen, einen Politik-Podcast eben zu machen?
Ich glaube, dass ich davor sehr, sehr viel auf Instagram auch diese kurzen Stories, die für 24 Stunden online bleiben, gemacht habe über diese politischen Themen, die jetzt auch im Podcast behandelt werden. Und ich das Format Podcast generell sehr gerne schon vorher mochte und dachte, es ist viel anstrengender, diese Stories durchzuschauen, anstatt dass man sich dafür aktiv entscheidet, sich jetzt ein bestimmtes Thema per Audio anzuhören. Und da ich das Gefühl hatte, dass ich relativ frei und locker sprechen konnte und mir das zugetraut habe, habe ich einfach gedacht, ich probiere das jetzt mal. Das war auch eher so eine Übernacht-Idee.
Okay. Hattest du denn da schon irgendwelche Politik-Podcast-Vorbilder für dich, wo du dich so ein bisschen dran orientiert hast?
Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich fand generell gut, was die Zeit macht in jedem Format. Ich fand generell, wenn Journalisten etwas im Podcast besprechen und analysieren, die Ebene total interessant und gut. Zu der Zeit war auch damals noch Gabor Steingarts Morning Briefing total in und irgendwie auch noch nicht so bedenklich wie vielleicht jetzt. Und dieses Format einfach irgendwie was zu erklären und vielleicht aus dieser privilegierten intellektuellen Blase zu springen und Sachen von vorne bis hinten mal zu erklären, weil man irgendwie immer über Sachen gesprochen hat, wo alle sagten, ja, ja, stimmt. Und wenn man gefragt hat, was ist das eigentlich, dann war es so, ja, das ist so, ja, keine Ahnung. Und dann dachte ich, das gibt's noch nicht unbedingt. Also ich hatte keine Podcasts auf dem Schirm, die das so gemacht haben, wie ich es mir vielleicht selber gewünscht hätte.
Du sprichst über verschiedenste Themen und weil es gerade so aktuell ist, habe ich in die Folge zu Corona reingehört. Am 19. März 2020 hast du die erste Corona-Folge veröffentlicht und da warst du wirklich sehr wütend über die Maßnahmen in Deutschland, die deiner Meinung nach damals einfach zu spät auch kamen. Was hat dich denn genau da geärgert?
Wir haben hier die Möglichkeiten gehabt, schon vorher bestimmte Dinge abzuschirmen. Es gab verschiedene Szenarien, es gab verschiedene Virologen, die gesagt haben, in der und der Härte kann die Pandemie auf uns treffen. Und ich bin auch persönlich jemand, der eher immer für den Worst-Worst-Case plant, damit einfach alle umfassend geschützt sind. Und die Warnzeichen, auch wenn aus Wuhan bestimmte Nachrichten erst später kamen, waren einfach da, dass man sagt, okay, wenn man jetzt für einen kurzen Zeitraum wirklich alles dicht macht und die strengsten Maßnahmen nimmt, dann hat man vielleicht mehr Freiheiten im Rest des Jahres. Und das hat mich einfach gestört, dass diese Logik bekämpft wurde von vielen Seiten. Und ich auch verstehe, dass man auf bundespolitischer Ebene dann gesagt hat, okay, wenn das ein Teil der Bürger nicht möchte, dann kann man das jetzt nicht rigoros durchsetzen, aber dann ist halt alle getroffen hat.
Und Kanzlerin Merkel hast du gelobt?
Ja, weil, wie sich ja auch im weiteren Verlauf dann gezeigt hat, dieses Rationale zu sagen, okay, was ist gerade der Case und zu appellieren, also die Art, wie sie das rübergebracht hat, weil sie stand total dahinter von Anfang an zu sagen, lieber mehr als zu wenig, um die Pandemie frühzeitig zu stoppen. Und das hat sie mit einer so cleveren Rationalität wie immer eigentlich rübergebracht, dass ich das einfach loben wollte, weil ich dachte, okay, man kann auch sehr viel kritisieren. Aber dieses ruhige, ernste, rationale hat sich ja dann auch zum Beispiel auf Gesundheitsminister Spahn übertragen. Und das war mir, glaube ich, dann einfach da schon wichtig, weil ich mir das einfach auch schon denken konnte, dass Merkel sich im weiteren Verlauf so äußern und halten wird.
Und vielleicht liegt es ja auch daran, also du hast gesagt, du hast sie gelobt. Klar, die hat dir so eine Art Sicherheit vielleicht auch irgendwo gegeben in ihren Pressekonferenzen. Aber vielleicht war es dir auch einfach so wichtig, diese Sicherheit zu bekommen, weil du ja auch selbst zu einer Risikogruppe gehörst. Das hast du auch in dieser Folge erzählt. Was geht denn in dir vor, wenn du hörst, dass es jetzt aktuell zum Beispiel auch Demos gibt, immer noch gegen die Corona-Maßnahmen?
Ich glaube, dass diese Demos, da bricht etwas raus, was politisch schon viel früher rumort hat und da trifft einfach alles zusammen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Ding mit Risikogruppen und Jugend und Aufpassen und Rentnern und Menschen, die Vorerkrankungen haben, das war für mich dann einfach so eine menschliche Frage. Und da ist ja völlig klar, dass nicht jeder das gleiche Empathielevel hat. Und man ja auch nicht selber von sich sagen kann, man ist da jetzt der Empathischste. Aber am Anfang dachte ich so, okay, darauf muss man jetzt auch polen. Also man muss mit diesem Argument spielen, zu sagen, ihr habt Mitmenschen. Es gibt Menschen, die sind unglaublich gefährdet. Wir sehen gerade, da und da sterben vermehrt Leute mit diesen Krankheiten oder Ältere und jetzt halt auch wieder vermehrt Jüngere ohne Vorerkrankung. Wo passt man denn dann auf? Und das hat mich am Anfang einfach total gestört, dass das zwar gesagt wurde, aber am Anfang nicht ernst genommen wurde. Man wurde auch belächelt. Ich erinnere mich an ICE-Fahrten, wo ich schon eine Maske auf hatte im Februar, am 28. Februar. Das weiß ich noch. Und dann hat eine Frau zu mir von links gesagt, was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Was machen Sie da? Also so ein Unverständnis und das hat mich eigentlich, glaube ich, einfach wütend gemacht.
Und du sprichst natürlich auch in diesem Podcast nicht nur über das Thema Corona, du hast auch andere politische Themen. Welche Themen reizen dich denn besonders? Also was muss passieren, damit du denkst, du willst darüber sprechen in deinem Podcast?
Das ist schon sehr gelenkt durch mein eigenes Interesse auf jeden Fall. Und das sind vor allem bundespolitische Themen, die Parteien betreffen, die Wirtschaftsthemen betreffen, auch das Thema Klima, aber auch so parteiinterne Kämpfe, wie wir jetzt gerade zum Beispiel CDU-Vorsitz oder etc. Und das interessiert mich in erster Linie, weil es wirklich einfach mein Interesse ist dafür total groß und ich das Gefühl habe, dass sich viele auf andere Themen auch gerne stürzen, die ich überhaupt nicht interessant finde und dann denke, okay, das ist dann die Nische, die ich gerade für mich gefunden habe. Vielleicht auch so Dinge, die ich am Anfang selber nicht verstehe oder wo ich das Gefühl habe, viele Menschen verstehen dieses Thema nicht. Das war auch mit dem Thema Cum-Ex oder als das mit Olaf Scholz und also Finanzskandale sind ja generell so ein Thema, da weiß irgendwie immer jeder Bescheid, aber kein Mensch weiß, was das ist. Ich rede jetzt nicht von den Leuten, die bei Anne Will sitzen, sondern die 22- bis 35-jährigen Studenten, Freelancer, whatever.
Aber du sprichst ja jetzt gerade über deine eigenen Interessen. Also du möchtest manche Themen aus der Politik selbst verstehen und auch selbst analysieren. Hast du aber auch im Kopf, welche Zielgruppe diese Themen auch hören will und verstehen will, genauso wie du? Weil, also ich stelle mir das schon kompliziert, das alles so in einem Podcast zu erklären, dass es wirklich alle verstehen und sich alle dafür interessieren.
Ich glaube, ich bin gar nicht mit dem Anspruch an die Sache rangegangen, zu sagen, das ist ein Podcast, der allumfassend ist und der eine große Zielgruppe haben sollte. Sondern mir ist einfach generell auf Social Media und auch zum Beispiel auf Twitter total bewusst geworden, dass total viele Leute oft Dinge gar nicht verstehen oder sich damit wirklich befasst haben. Und ich einfach für mich gedacht habe, okay, dann wenn diese Themen mich sowieso interessieren und ich gern und viel auf Social Media auch darüber spreche und schreibe, dann setze ich das einfach in einen Podcast und dann wird sich eine Gruppe finden, die das interessiert und die das vielleicht braucht. Also es ist auch eine völlig durchmischte Hörergruppe, das kann man ja in seinen Statistiken einsehen. Dazu gehören ganz, ganz junge Leute, genderdivers, auch national. Also es wird in ganz vielen Ländern gehört. Das sind wahrscheinlich auch Leute, die dann irgendwie reisen oder irgendwie auch Deutsch sprechen im Ausland. Also das hätte ich auch gar nicht erwartet, weil ich auch nicht mit irgendeiner Erwartung da rangegangen bin, wer das jetzt hören wird.
Weißt du, wie viele Leute ungefähr deinen Podcast sich anhören?
Also in der Regel schwankt es zwischen 1.000 und 1.500 pro Folge.
Okay, das ist doch schon mal gut, oder?
Ja, also wie gesagt, ich lasse mich ja auch nirgendwo sponsern oder bin irgendwo unter Vertrag, weil das einfach was ist, worauf ich Lust hatte und das ich nach eigenen Kapazitäten mache. Und die Leute, die das hören, die hören auch die Folgen gern zu Ende. Und für mich ist 1000 einfach auch eine schöne Zahl. Also es ist auf jeden Fall, ja.
Okay, ja, normalerweise sprichst du ja in diesem Podcast auch circa 20 Minuten lang und dann hast du dich irgendwann entschlossen, auch Interviews einzubauen und du hast noch einen separaten Interview-Podcast gemacht. Seit Ende September ist er ja online und erster Gast bei dir war Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Erstmal, wie kamst du auf ihn für die erste Folge?
Grundsätzlich wollte ich mit diesem separaten Format eigentlich versuchen, genau diese Themen, weil viele Interviews total oberflächlich sind und man auch immer das Gefühl hat, es ist nicht aus einer jüngeren Perspektive, wollte ich versuchen, genau das irgendwie zu schaffen. Und auch, mir ging es darum, dass man einerseits die Politiker in den Folgen als Menschen kennenlernt und wie sie sprechen und man vielleicht auch nicht direkt mit den Draufgänger-Themen reingeht.
Was sind für dich Draufgänger-Themen?
Also das Beispiel mit Herrn Scheuer eignet sich ja ganz gut. Wir wissen ja alle von dem Mautskandal. Und ich habe halt von vornherein auch gesagt, ich werde mit ihm nicht über die Maut sprechen, weil mich andere Dinge interessieren und das ja auch einfach ein Reflex ist, dass man weiß, okay, wenn man das Thema jetzt aufschlägt, dann könnte der Rest des Gesprächs einfach unprogressiv sein. Und da ist halt die Abwägung zwischen journalistischer Sorgfaltspflicht und will man diese Folge gestalten, ist sie dann hörenswert. Und für mich war einfach da der Punkt, es gibt nichts Neues in der Maut. Wir wissen alle, was die Fakten sind. Ich kann mit ihm jetzt nochmal über diese gleichen Fakten sprechen. Wir haben auch von vornherein darüber gesprochen. Und ich habe ihm gesagt, über welche Themen ich sprechen möchte, was mir wichtig war. Und dann hatten wir eine Mitte gefunden. Und das mache ich mit allen Politikern. Ich spreche mit allen Politikern vorher darüber, was sie gerne erzählen wollen würden und was ich gerne besprechen möchte. Und daraus wird dann was gefunden. Weil ich glaube, dieses Empathielevel manchmal auch fehlt. Und auch in Gesprächen mit Politikern danach hört man sehr oft, also ich hatte jetzt irgendwie 10 Interviews bis jetzt, merkt man auch oft, dass viele wirklich, teilweise unberechtigt auch, so eine Anti-Haltung gegenüber Medien haben, weil man das einfach pauschal als, die wollen auf einen draufhauen, abtut, was aber nicht stimmt. Und andererseits verstehe ich es auch, weil manchmal gibt es halt einfach Situationen, Erfahrungen, die diese Leute dann auch machen, wo man merkt, okay, da ist dann die Aversion auch irgendwie, die hat einen Grund.
Bei mir ist es ja manchmal so in Interviews, wenn ich mit jemandem gesprochen habe, habe ich danach oft eine komplett andere Meinung zu dieser Person, weil man die von einer anderen Perspektive auch kennengelernt hat, weil man vielleicht auch die persönlichen Seiten, die privaten Seiten auch irgendwo mal gesehen hat, zwischen den Zeilen. War es bei dir auch so, als du Herrn Scheuer interviewt hast, dass du eine andere Meinung zu ihm gebildet hast nach dem Interview?
Also das ist ja parallel mit diesem Porträt bei der Zeit gelaufen. Und die Intention generell, mich mit Herrn Scheuer zu befassen, war ja genau diese, weil es eine sehr diskutierte, polarisierende Persönlichkeit ist, mit einem sehr wichtigen in Klimazeiten Posten als Verkehrsminister. Und also ich wollte persönlich einfach wissen, okay, wie ist dieser Politiker? Wieso ist das so? Wie handelt so jemand, der unter so viel Druck steht? Und wie steht er selber zu diesen Fehlern? Und daraus ist dann beides letztendlich entstanden.
SWR 2 Tandem heute mit Jasmin Mbarek, sie ist Journalistin und Podcasterin. Und Jasmin, als ich deinen Podcast gehört habe, dachte ich, du klingst wahnsinnig belesen. Du kennst die kleinsten Details der zum Beispiel deutschen Innenpolitik. Und dann sehe ich, dass du 21 bist. Ich habe mit 21 mein Studium begonnen. Belesen war ich dabei eher so mit Cocktail-Menükarten. Wie kam es, dass du dich angefangen hast, so früh für Politik zu interessieren?
Ich glaube, ich hatte das ganz große Glück, dass ich jemand war, der ganz zu Hause war und habe mich mit dem Internet und Büchern beschäftigt, schon ganz früh. Das ist dann einfach thematisch irgendwann auf Politik übergesprungen. Und ich komme auch aus einem Elternhaus, das auf jeden Fall politisiert war, vielleicht nicht in die Richtung, in der ich mich sehe. Aber ich dann auch total früh übers Internet verstanden habe, wie Netzwerken funktioniert und Vorbilder gefunden habe oder Menschen, die über Politik sprechen und das irgendwie in ihren Alltag einbeziehen. Und ich fand das total spannend und wollte das auch. Und habe einfach angefangen, querbeet zu lesen. Bin in Buchhandlungen gegangen, habe mir Talkshows angeschaut. Ich bin am Anfang auch so auf jeden Parteitag gegangen, der ging. Wirklich. Also ich hatte relativ früh auch einen Presseausweis und habe mich dann für Parteitage angemeldet, weil ich wissen wollte, wie funktioniert das? Wie kann Demokratie auch so nahe liegen und so offen sein für eigentlich für alle, aber keiner nutzt es oder keinen interessiert es so wirklich außerhalb diesen bestimmten Bubbles, wie Journalismus zum Beispiel.
Ja, du hast gerade gesagt, du hast dich mit deinen Eltern auch oft über Politik unterhalten, aber gab es da nicht irgendein Thema, eine Diskussion, ein Ereignis, das dich dazu bewogen hat, dich auch wirklich mit der Politik zu befassen? Irgendwas Bestimmtes, woran du dich erinnern kannst, einen Moment?
Ich glaube, ich war ja 18 geworden bei der Bundestagswahl, bei der letzten. Und da war das Thema Merkel und Geflüchtete ganz groß. Und diese Polarisierung zwischen rechts und links war in der Tat das Erste, was mich irgendwie interessiert hatte und ich diese oberflächliche Diskussion überhaupt nicht irgendwie greifen konnte und auch nicht verstanden habe, weil ich zu dem Zeitpunkt mich mit sehr viel Theorie schon auseinandergesetzt hatte und ich dann so durchs politische Raster einmal durchgegangen bin, also von links nach konservativ und das Interesse einfach da war, wer vertritt eigentlich was und wie wird diese Debatte eigentlich geführt? Also ich glaube, dass wirklich die Bundestagswahl 2017 sehr ausschlaggebend war für mein Interesse.
Und ich möchte noch mal ganz kurz noch mal zurückgehen. Du hast gesagt, du hast viele Bücher gelesen. Du hast im Internet schon viel nachgeschaut. Du hast dich dafür interessiert. Du hast mit deinen Eltern drüber gesprochen. Wie wichtig ist es denn für dich gewesen, damals mit deinen Eltern überhaupt über Politik zu sprechen?
Ich glaube, dass ich da das Privileg hatte, dass meine Eltern über tagespolitische Geschehen Bescheid wussten und auch gesprochen haben. Und gerade mein Papa auch mit internationalem Blick, weil das immer irgendwie was war, was ihm wichtig war auch. Und ich deswegen irgendwie in Berührung schon damit war, was wie gesagt wirklich ein Privileg ist. Und ich auch dann dieses Interesse und diesen Stand, dass ich irgendwie darauf kam, viel zu lesen. Und irgendwie mein Vater ist so jemand, der hat so klassisch von Freud bis Popper Bücher zu Hause. Mhm. Und das war halt irgendwie dann zugänglich für mich. Und ich bin aber nicht bei der Philosophie geblieben. Und also mein Papa arbeitet viel im Ausland. Und wenn wir telefonieren, ist das auch immer was schon seit Jahren, was dann Thema ist. Also jetzt auch gerade so die US oder so, das ist dann total normal, dass wir uns dann austauschen, was wir davon halten, was unsere Prognosen sind. Und als das Interesse dann auch angefangen hat, hat er das auch mit aufgenommen. Also die Gespräche, die ich mit meinem Papa auch hatte, waren sehr maßgeblich.
Ja, meine Eltern sind beide Musikerinnen. Da war das Thema Politik jetzt nicht das Top-Thema des Tages immer bei uns. Wir haben über klassische Musik uns unterhalten und über Komponisten. Und tatsächlich habe ich mich immer wieder mal gefragt, wie man das macht, dass man auch von Eltern zu Kind politische Themen einfach mal auch erklärt. Also wie macht man Kinder oder junge Leute einfach auf Politik aufmerksam, sodass sie sich dafür interessieren? Also da muss ja irgendwas gegeben haben, was dich vielleicht besonders interessiert hat. Oder hat dein Vater das einfach so einfach erklärt, dass du das sofort mit 15 Jahren verstanden hast?
Ich glaube, das war gar nicht die Erklärebene, sondern wir haben über Themen gesprochen. Und was total allgegenwärtig war, war die Sensibilisierung dafür, dass vielleicht auch die eigene Marginalisierung immer ein politisches Feld ist. Das ist etwas, was mein Vater auch oft umgibt und umgeben hat. Dass er halt gesagt hat, allein deine Identität ist schon politisch. Und daraus hat sich das vor allen Dingen entwickelt. Also er war jetzt niemand, der mir irgendwie das System erklärt hat, das musste ich mir schon selber irgendwie erlesen, wenn es mich mehr interessiert hat, sondern er hat das in teilweise in Gesprächen dann auch irgendwann vorausgesetzt. Das war auch ganz interessant. Aber das Interesse von mir war dann auch so da, dass ich, also es ist irgendwie ineinander übergegangen. Also es ist auch für mich so, das ist schon so viele Jahre her, obwohl es 6 Jahre für mich her ist. Das ist für mich irgendwie schon wieder so, ja, da war was.
Kannst du denn aber auch diese eine Haltung verstehen von Menschen, die politikmüde sind und behaupten, es ändere sich sowieso nichts?
Total, weil wenn man anfängt, in das System einzusteigen und zu verstehen, was die Prozesse sind, dann macht man 2 Erkenntnisse, also die habe ich zumindest gemacht. Erstens, alles ist ein Kompromiss und man muss sich damit abfinden, weil anders geht es nicht. Und das macht viele müde, gerade Idealisten. Und man versucht in der Politik, berechtigt, es ist ja ein Übergang zwischen PR, Politikerdasein und Journalismus und es ist ja das, was man auch verkaufen möchte, was man erreichen möchte, warum Leute überhaupt in die Politik gegangen sind und was sie am Ende da auch machen und irgendwie Teil eines Systems sind, was sie vielleicht am Anfang auch nicht gut fanden. Wenn man das so ein bisschen für sich selber offen darlegt, dann merkt man einfach, okay, diese Kommunikation ist eigentlich unmöglich. Also das ist das, was ich auf jeden Fall so sagen würde. Die Kommunikation, wenn sich jemand über ein bestimmtes Thema beschwert und jemand schreibt, das geht nicht wegen dem und dem Punkt, dann macht er direkt ein politisches, pauschales Urteil. Und es ist einfach so, dass die Mitte leider immer der Kompromiss ist. Und das verstehe ich, dass das Leute stört, weil es im System strukturelle Probleme und Diskriminierung gibt. Und das muss man halt ganz langsam von der Seite anfangen aufzuarbeiten, wenn man im System ist. Und deswegen verstehe ich auch, dass Leute von Anfang an sagen, nee, irgendwie machen die sowieso, was die da wollen. Weil das kann einfach von außen oft so wirken.
Kennst du denn persönlich solche Menschen, die nichts mit Politik zu tun haben wollen?
Schon. Aber wenn, ist es mir im Rahmen der Schule und der Uni passiert bis jetzt. Oder in privaten Zusammenhängen. Und was mir auch schon passiert ist, ist, dass ich mich mit Leuten in Zügen unterhalte. Das passiert mir total oft. Ich weiß nicht, wieso. Ich hatte einmal ein Gespräch mit einem Pfarrer, der irgendwie gesehen, ich hatte irgendeinen CDU-Artikel vor mir liegen. Und dann sagt dieser Pfarrer zu mir, wieso glauben Sie denn den ganzen Scheiß, der da drin steht? Und dann haben wir ein Gespräch angefangen und er hat dann einfach erzählt, wie sein Werdegang bis dato war und wie er in Politik enttäuscht worden ist. Er hat dann von Schröder bis Merkel alles ausgepackt, was für ihn irgendwie undurchsichtig war. Das konnte ich ihm dann irgendwie auch erklären. Also in meiner naiven, da war ich glaube ich 19.
Also er hat
das, was mein Horizont bis... Ja, weil ich dann in dem Moment dachte, okay, wenn ich ihm jetzt auch noch so, was reden Sie da für einen Müll, vorwerfe, dann ist es so, ich habe gerade die Kapazität und das Privileg, das irgendwie dieses Gespräch zu starten. Mache ich. Vielleicht ist es auch falsch. Who knows? Aber in dem Moment war es dann so, dass ich dann auch gemerkt habe, der Großteil kann bestimmte Themen einfach nicht greifen. Und das hat mir dieses Gespräch dann zum Beispiel auch einfach gezeigt. Und das,
wie seid ihr dann auseinandergegangen?
Es war ein bisschen komisch. Ich glaube, dass er auch, klar, ich war total jung und dementsprechend ist er auch vielleicht mit diesem, ja, die hat noch so ein idealistisches junges Weltbild rausgegangen, aber es war höflich. Was er daraus mit, konnte ich nicht sagen in dem Moment. Es war irgendwie, er hat zugehört und er wollte auch ab und an mir sagen, dass ich ja bestimmte Dinge verstehen könnte, was ich auch angenommen habe in dem Moment. Aber dieser Austausch war für mich total wichtig, weil ich da einfach nochmal gemerkt habe, das ist manchmal nicht so selbstverständlich für die meisten, wie man das gerne hätte.
Mit 16 hast du ja noch über Mode gebloggt, also was komplett anderes, kein Thema Politik. Was hat dich damals an Mode so interessiert?
Ich glaube, das war meine allererste gesellschaftliche große Liebe einfach, weil da auch Social Media, als ich 13 war, wurde das voll das Ding, Instagram, und da war dieser Einfluss einfach total da von so klassischen Fashion-Pics und dann habe ich mich angefangen für Fashion zu interessieren und da war dieses Plus-Size-Movement noch nicht so groß, also kurvige Frauen, die irgendwie über Mode bloggen oder schreiben oder so, und das war eigentlich auch was Politisches im Nachhinein, weil mich das irgendwie interessiert und gewurmt hat und ich dann da irgendwie einfach angefangen habe, das selber zu machen. Und da gab es ja auch mehrere, die das auch da gestartet haben, aber das hat mich einfach mein jugendliches Selbst erfüllt.
Kannst du uns ein bisschen in diese Welt mitnehmen? Wie genau hast du gebloggt, hast du Fotos gepostet, deinen eigenen Style gezeigt? Wie war es?
Das war total klassisch und amateurhaft. Also mit dem Smartphone Bilder gemacht und irgendwelche Outfits und Sachen gepostet von irgendwelchen Modekonzernen. Also total flach eigentlich. Also es,
aber auch schon geschrieben.
Ja, ich hatte eine Website, Outfits hochgeladen oder auch teilweise so ein paar Gedanken, weil das da so angefangen hat, dass ich einfach angefangen habe zu philosophieren und den Impuls hatte, das irgendwo loszuwerden. Und dieser Blog wurde dann auch irgendwann Grundlage dafür, dass ich dachte, man kann auch über Politik schreiben und dann so angefangen hat. Genau, aber es war ein kurzer Zeitraum.
Ich muss ja sagen.
Also ich glaube, das war ein Jahr.
Okay. Ich muss trotzdem sagen, dein Instagram-Account sieht weiterhin sehr stylisch aus.
Das ist sehr lieb, dankeschön.
Ja, du achtest da ja wirklich nicht,
es beruhigt mich.
Ja, du achtest ja wirklich da auch nicht nur auf Texte unter den Fotos, sondern du schaust, wie du Dinge platzierst. Zum Beispiel gibt es ein Foto mit einem Stillleben, sage ich mal, aus Sonnenbrille mit goldenen Bügeln, Ringen, Zeitschrift, Tasse, Nagellack, alles farblich total perfekt zueinander abgestimmt. Vermisst du nicht so auch so ein bisschen dieses einfache, lässige Fashion-Blogging?
Ich werde ja auch immer gefragt, was ich da auf Instagram eigentlich verzapfe. Und das ist für mich einfach die Fusion aus allem, was ich brauche. Also irgendwie Politik, Gesellschaft, Drama und Ästhetik. Und so würde ich mich auch überall immer beschreiben, was so Teile meines Wesens sind. Und das gibt mir total viel Ruhe. Und das ist für mich dann auch so Auszeit, irgendwie Bücher zu lesen, die mal nichts damit zu tun haben, oder Bilder zu machen, Fashion-Zeitschriften zu lesen. Also das ist dann so ein Side-Hobby, was mich dann einfach aus diesem sonstigen Trubel rauszieht, um ehrlich zu sein.
Ja, und du machst ja auch noch was anderes. Du studierst ja auch Wirtschaftsjournalismus an der Uni in Köln. Wie kam es denn damals noch von diesem Modeblogging zum Wirtschaftsjournalismus? Das ist ja schon wieder was komplett anderes.
Ja, also die Interessen haben sich relativ schnell als ambivalent herausgestellt, als ich Abi gemacht habe. Also ich war auch jemand, hatte Geschichtsleistungskurs und irgendwie habe ich so wie auf einmal, also Sozialwissenschaften total interessant gefunden in der 12, weil dieses politische Bewusstsein, das Lesen und dann irgendwie, ah, man kann ja was damit machen, ist dann irgendwie zusammengekommen. Und für mich war immer der Anspruch, okay, einfach fachlich, wenn ich dann diesen Journalismus starte, auch was zu können. Also das ist ja Politik und Wirtschaft und ich wollte auch einfach fachlich dafür ausgebildet sein. Dass man
das Handwerk
des
Journalismus erlernen. Ja.
Ja, aber auch, dass man den theoretischen Teil der Wirtschaft und der Politik auch analysieren kann, für mich auch so sehr grundlegend.
Warum Wirtschaft?
Weil Wirtschaft ein viel, viel größerer Teil ist eigentlich als die Politik und das in jedem Politikfeld zu finden ist. Und dieses Interesse für die Klimabewegung, Umwelt, Verkehr hat sich vor anderthalb Jahren rausgestellt. Und dann dachte ich, das passt ganz gut, sich da professionell irgendwie aufbauen zu lassen. Und dementsprechend habe ich mich dann dafür entschieden.
Du klingst ja sehr selbstbewusst und es scheint so, als würdest du alles einfach alleine machen. Oder hat dich vielleicht doch jemand unterstützt auf diesem Weg?
unterstützt haben mich auf jeden Fall viele Leute. Ich glaube, dass dieser Begriff selbstbewusst, ich finde den immer sehr interessant und manchmal auch schwierig, wenn Leute das einem sagen, weil ich das Gefühl habe, dass dieses Business, diese Branche das sowieso braucht. Also ich kenne keine Journalisten, die nicht selbstbewusst sind, aber Wegbereiter waren auf jeden Fall, also ich habe ja bei Yahoo angefangen zu arbeiten und das war auf jeden Fall Konstantin Dellis damals, der das irgendwie entdeckt hat, das Potenzial, dass ich politische Analysen machen kann und mir angeboten hat, das da zu starten und auch Esra Ayari. Und jetzt so in den letzten Monaten nochmal verstärkt, gerade bei der Zeit, Marc Brost und Elisabeth Räther, die da einfach unterstützt und irgendwie sieht und hilft.
Das aber es waren so dann doch tatsächlich Leute schon aus dem beruflichen Umfeld, nicht aus dem privaten, die dich dann eher gepusht haben.
Diese zwei ersten haben sich daraus ergeben, dass ich auf Instagram irgendwie so offen und präsent war. Also da habe ich noch nicht fest gearbeitet oder so. Also das wurde darüber wirklich entdeckt sozusagen. Im privaten Umfeld, da spreche ich so semi-gern drüber, aber auf jeden Fall meine Familie und die Leute, die mich umgeben, ich wurde schon immer bestärkt in dem, was ich wollte. Es war schon immer sehr klar, dass ich irgendwie laut bin und selbstbewusst, wenn man das so sagen mag. Mhm. Genau, und dass ich eine öffentliche Präsenz habe. Das wurde immer unterstützt und nie klein gehalten.
Du hast ja schon oft erwähnt jetzt in unserem Gespräch, dass du unter anderem für die Zeit als Journalistin tätig bist. Noch für andere Medien? Oder ist das die Zeit, dein Podcast und das war's erstmal? Weil es klingt schon nach viel Arbeit.
Ja, also es sind verschiedene Medien. Ich arbeite ja frei. Also man pitcht dann auch an diverse Medien. Wo es dann landet, ist immer die Frage. Genau, bei der Zeit jetzt seit September und dann auch da thematisch genauso Hauptstadtjournalismus. Mein Buchvertrag unterschrieben und den Podcast, genau. Das reicht auch, glaube ich.
Das meinte ich ja auch mit viel Arbeit. Gibt es denn politische Themen jetzt, die dich so gar nicht interessieren? Also es gibt ja so einige Sachen, wie zum Beispiel Haushaltsdebatte im Bundestag, klingt in meinen Ohren jetzt nicht so besonders spannend. Sowas Ähnliches, langweilig irgendwas.
Ich bin kein Fan von Scheindebatten. Also mich nervt zum Beispiel die Klimadebatte. Da bin ich ganz ehrlich.
Da bin ich jetzt überrascht.
Also mich nerven Züge davon, die sehr viel Oberhand gewinnen, weil es gibt immer sehr viel Begriffsdiskussion, sehr viel Ideologisches, was irgendwie unfassbar unkompromissbereit ist.
Was zum Beispiel? Hast du ein konkretes Beispiel, was dich vielleicht in den letzten Wochen am meisten geärgert hat oder in der Vergangenheit?
Es gibt zwei Sachen. Einmal, dass man grundsätzlich davon ausgeht, dass Menschen die Klimadebatte als erstes und größtes Problem ansehen und der Meinung sind, man muss dem etwas entgegenwirken, ist ein pauschales, falsches Urteil. Egal, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Sondern wenn man gemeinsam gesellschaftlich etwas erreichen möchte, muss man halt sich darüber im Klaren werden, was überhaupt der Stand ist. Und nicht alle in der Gesellschaft sehen das als oberste Priorität. Und diese Position, eigentlich in der Bringschuld zu sein, die Leute davon zu überzeugen, die ist nun mal da, auch wenn das nicht schön ist. Oder man auch sagen kann, okay, rein menschlich gesehen ist das keine schöne Sache. Und ganz aktuell, Luisa Neubauer verzettelt sich immer mit dem Begriff Lobby. Lobby ist auch so ein Ding. Es wird immer in Debatten einfach mit dem Begriff rumgeschmissen. Es gibt keine
Luisa Neubauer, die junge Klimaaktivistin.
Genau. Und dann hat Friedrich Merz gesagt, dass er Greta Thunberg kritisiert. Und dann hat Luisa Neubauer geschrieben, dass der Klima ja keine Lobby hätte. Und ist generell oft auf diesem Trip irgendwie zu sagen, Lobby ist schädlich und blöd. Und das ist halt so ein politisches Unschärfen von einem Begriff, der eigentlich positiv ist. Es braucht ein Klimalobby und Lobby ist gut und Lobby ist Teil des politischen Systems. Und das sind dann so Sachen, da halten sich da tausende Leute auf Social Media dran auf. Und das regt mich dann auf.
Und es passiert nichts.
Nein, weil es dann halt da stecken bleibt, weil man ganz genau weiß, okay, damit verhärtet man ja die Fronten. Weil vielleicht in dem Fall Konservative sagen, ja, jetzt erst recht, ne, und dann diese ganzen misogynen Sachen ausspielen, ne, was will mir diese junge Frau da sagen und so. Mhm. Und ich mir so denke, eigentlich hat sie ja einen Punkt. Und dass man da vielleicht einfach viel progressiver und stärker argumentieren könnte, anstatt solche Scheindebatten mitzubefeuern.
Ich merke, du beschäftigst dich wirklich ins Detail mit wichtigen Themen, Klimadebatte, Flüchtlingskrise, Lobbyarbeit. Und ich habe als auch junge Journalistin manchmal das Gefühl, dass die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen einen nichtsdestotrotz weniger ernst nehmen, obwohl man sich auch genauso mit diesen Themen beschäftigt, nur weil man jünger ist. Und ja, manchmal hat man auch das Gefühl, man muss sich irgendwie beweisen. Wie ist das denn bei dir?
Also grundsätzlich würde ich dazwischen zwei Sachen differenzieren. Erstmal ist es so, dass erfahrene Journalisten Gold wert sind und natürlich erfahrener sind als man selbst. Das ist gar keine Frage. Und man lernt ja auch von diesen Personen im besten Falle. Aber wenn junge Journalisten generell aufstrebend sind und irgendwie Interesse haben, sich da reinzuarbeiten und irgendwie Erfahrung zu sammeln, passiert es oft, dass wenn diesen Leuten dann ein Fehler passiert, was total normal ist, man gerne darauf rumhackt und der Umgang schon manchmal auch dann so ist, was man denn von sich halten würde oder die Attitüde zu haben, dass man ja grundsätzlich solche Themen eigentlich in einem bestimmten Alter nicht machen sollte. Für mich hat das einfach was damit zu tun, wie gut sind die Leute informiert, was schreiben die, sind die gut in ihrem Job, machen die eine gute Recherche. Das würde ich von mir pauschal gar nicht behaupten, aber ich übe und mache es einfach. Und was dabei rauskommt und welche Kritik dabei entsteht, die kann man konstruktiv auffassen. Und manche Dinge sind auch einfach, es gibt auch viel Neid und dann gibt es strukturelle Probleme. Und wenn man eine Frau ist, hat man sowieso manchmal noch sehr viel Glück. Es sind auch schon Sachen passiert, dass man Leserbriefe bekommt oder E-Mails von Journalisten, die einem sagen, dass man mal bei anderen Themen bleiben soll und dass man ja über Beziehungen und Gesellschaft schreiben soll und sich von den wichtigen Themen die Finger lassen soll.
Das hast du schon mal erlebt?
Also sowas ist mir auch schon passiert. Ja, also das ist mir auch schon passiert.
Okay. Was macht das mit einem? Macht das einen nur noch stärker? Motiviert das? Oder hast du auch manchmal Rückschläge und denkst, ja gut, dann halt nicht?
Rückschläge in dem Sinne, dass man natürlich bei jeder Kritik sich erstmal fragt, woher kommt diese Kritik? Ist die begründet? Ist diese Arbeit vielleicht doch schlecht? Was hätte ich besser machen können? Also bei mir ist es so, dass ich das immer versuche. Da ist auf jeden Fall noch keine ruhige Mitte gefunden. Was nimmt man als Kritik auf und woran erkennt man, ob das mehr als Kritik ist? Oder vielleicht einfach nicht Kritik des Inhaltes wegen? Und wenn das berechtigte Kritik ist, dann bringt es einen trotzdem manchmal runter, weil man natürlich mit Freude und Furore an Dingen arbeitet. Aber prinzipiell, also Hass im Netz, da bin ich relativ früh drin geübt auch gewesen, zum Beispiel. Also gerade auf Instagram und so, ob das jetzt Fettenfeindlichkeit war oder das Thema migrantisch sein, Aussehen, Frau sein. Zum Beispiel bei mir ist so ein Ding, ich bin total ein schneller Schreiber und ich mache total oft irgendwie so einen Rechtschreibfehler, weil ich das dann einfach abtippe und abschicke. Mhm. Weil ich da keinen Punkt drauf setze manchmal, wenn ich dann auf Twitter oder Instagram irgendwas loslasse, wo ich mich im Nachhinein dann immer ärgere, weil ich mir denke, ja gut, das sind jetzt auch so DMs, die hätte man sich sparen können, wenn man jetzt vielleicht noch mal eine Minute länger drüber gelesen hätte. Mhm. Sowas.
Mhm. Jasmin, kannst du dir vorstellen, auch mal in die Politik zu gehen?
Grundsätzlich ja. Ich glaube, diese Frage hatte sich am Anfang auch gestellt, ob es jetzt sozusagen der beobachtende journalistische Teil wird oder ob man selbst mitgestaltet. Aber mein Interesse dafür einfach größer war, die Zusammenhänge erstmal zu verstehen. Ich halte mir das auf jeden Fall offen, irgendwann in die Politik zu gehen. Gerade kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich im Journalismus bis ans Ende meiner Tage bleiben werde.
Das ist eine Ansage.
Weil ich einfach das Gefühl habe, also wenn man mich da möchte und wenn das mein richtiger Platz ist, man weiß ja nie, was in 10 Jahren ist. Aber grundsätzlich mag ich dieses Background-Wissen und irgendwie zusammenfassen und für die breite Menge präparieren, mag ich total gerne. Aber manchmal kriege ich auch einen Rappel und denke mir so, okay, was würde man jetzt selber machen? Und ist es vielleicht irgendwie auch progressiv und logisch, selbst in die Politik zu gehen? Aber man muss halt auch einfach sagen, man darf sich da auch nicht selbst so zu wichtig nehmen. Das ist also auch im Journalismus so, who am I at this point, würde ich halt einfach sagen. Also ja, deswegen, das ist so die Frage, die sich dann irgendwann stellen wird. Aber offen halten auf jeden Fall.
Wenn du dich für eine Partei dann irgendwann entscheiden müsstest, die für deine eigene politische Zukunft interessant wäre, welche wäre das?
Das kann ich einfach aus journalistischer Professionalität nicht sagen. Das tut mir leid. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das so genau weiß. Es gibt auf jeden Fall Parteien, mit denen ich sympathisiere. Aber letztlich würde ich das nicht beantworten.
Ja. Wenn du jetzt schon weißt oder sogar darüber nachdenkst, dass du für immer und ewig im Journalismus bleiben könntest, hast du da für dich persönlich ein besonderes Ziel gesetzt oder machst du es jetzt einfach mal und schaust, wie es wird?
Für mich stellt sich gerade wirklich die Frage, also wie relevant ist der eigene Beitrag, den man dazu leistet, um ehrlich zu sein. Also ich habe Themen im Journalismus, die mich total interessieren, die ich mich reinarbeite und werde schauen, ob das mein Platz ist und ob ich dahin gehöre, ob es nicht bessere gibt. Aber grundsätzlich, wenn ich mir ein Ziel setzen wollen würde, auf jeden Fall Hauptstadtjournalistin zu werden und zu sein und zu bleiben.
Das heißt, aus Köln nach Berlin ziehen auf jeden Fall auch.
Ja, ich pendle ja sowieso schon die ganze Zeit und müsste eigentlich mal rüberziehen, aber bestimmte Dinge verhindern das gerade noch. Genau, aber nach Berlin auf jeden Fall so oder so und dann gerne mit dem Schwerpunkt Union und Wirtschaft und Verkehr, um ehrlich zu sein. Also das ist gerade so das, was ich anstrebe.
Und dann irgendwann Chefredakteurin?
Nee, so weit möchte ich gar nicht gehen. Wirklich nicht. Also es ist gerade nicht so, dass ich sage, ich möchte bei dem und dem Medium die und die hohe Position haben, sondern ich habe wirklich gerade noch, also ich weiß nicht, wie lange das anhält und ob man dann irgendwann höhere Ambitionen hat, aber das Inhaltliche befeuert mich gerade, um ehrlich zu sein.
Hast du denn jetzt schon einen nächsten Gast für deinen Podcast, den du bald vielleicht in der 4. Folge jetzt in deinem Interview-Podcast sprichst, auf den du dich gerade vorbereitest?
Die Folgen sind teilweise schon in Corona-Zeiten am Anfang aufgenommen worden und aufgrund von Corona hat sich das auch verzögert. Ich kann die nächsten 4 Gäste gerne nennen.
Gerne.
Wir starten den 2. Teil mit Aminata Touré von den Grünen, die ist Vizepräsidentin im Schleswig-Holsteinischen Landtag, mit Johannes Vogel von der FDP, Christoph Ploss von der CDU und zuletzt habe ich mit Konstantin Kuhle auch von der FDP gesprochen. Also die 4 und Lars Klingbeil kommt auch noch. Also es ist.
Wann gibt es denn die nächste Folge?
Hoffentlich in 2 Wochen.
Okay, hoffentlich.
Es ist immer eine Sache der Planung und des Timings, gell?
Da hören wir doch mal rein bei Auf ein Politik mit Punkt, Punkt, Punkt. Mal schauen, wer dann dabei ist. Und was wir noch gar nicht erwähnt haben heute, ist, dass du mit Elias Mbarek gar nicht verwandt bist. Wirst du oft drauf angesprochen?
Also es ist grundsätzlich so, egal wo ich bin, ist es meistens der erste Punkt, weil die Leute das wirklich, die haben dann kurz die Hoffnung, dass das so ist. Also das merkt man auch in deren Augen. Also ist es irgendwie dein Bruder, dein Cousin oder whatever. Mbarek ist in der Tat im nordafrikanischen Raum das Pendant zu Müller so ein bisschen. Also das gibt es genauso oft. Und dementsprechend heißen wir beide auch so. Aber wir haben leider nichts miteinander zu tun.
Nervt dich das manchmal, dass du mit ihm verglichen wirst oder zumindest, dass man denkt, dass du mit ihm verwandt bist?
Also es gibt schlimmere Sachen, finde ich. Es spricht dafür, dass die Leute natürlich da auf den Namen achten, weil bei bestimmten deutschen Namen würde das vielleicht keiner machen. Aber es
ist so, okay, man kann damit leben, wie du sagst.
Ja, also man kann es mich fragen, ich habe damit kein Problem. Aber vielleicht ist es jetzt auch nochmal gesetzt für ein paar Tage, dass es nicht so ist.
Das haben wir dann jetzt auch mal geklärt. Journalistin, Autorin und Podcasterin Jasmin Mbarek war heute bei mir zu Gast bei SWR 2 Tandem. Herzlichen Dank dir für deine Zeit und alles, alles Gute.
Danke.
Die Redaktion der Sendung hatte Elinor Krugmann, die Technik Liane Henkel. Ich bin Viktoria Merkulova und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.